Wir treten ein in die dritte Fragerunde. Diese Runde beginnt Frau Kollegin Sager für Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Ebel-Gabriel und Herrn Dr. Bode. Und zwar möchte ich noch mal das Thema aufgreifen, welche Dinge eben einheitlich zu regeln wären, wenn die Hochschulrahmengesetzgebung entfällt. Und dort ist ja vorgesehen Abschlüsse und Zugänge. Und die lebendigen Darstellungen von Herrn Professor Erhardt haben uns ja auch eher deutlich gemacht, warum man einheitlich zu regelnde Dinge vielleicht nicht in die KMK geben sollte. Jetzt ist aber vorgesehen Abweichungsrechte jedes Bundeslandes. Deswegen meine Frage an die beiden Sachverständigen. Was hätte das aus Ihrer Sicht für eine Konsequenz, wenn eben es ein Abweichungsrecht doch jedes einzelnen Bundeslandes gibt bei Abschlüssen und Zugängen? Und was sagen Sie zu dem Argument, dass man eigentlich einheitliche Regelungen bei den Abschlüssen deshalb nicht mehr braucht, weil durch den Bologna-Prozess sowieso ja alles vereinheitlicht wird? Das ist also ein Argument des Bundesbildungsministeriums gewesen und da würde Ihre Stellungnahme mich interessieren.
Vielen Dank, Frau Kollegin Sager. Jetzt fragt Herr Minister Professor Dr. Olberts für das Land Sachsen-Anhalt.
Verehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich habe ein und dieselbe Frage an zwei Sachverständige, und zwar an Herrn Professor Erhardt und an Herrn Professor Kirchhoff. Eher eine juristische Frage. Mich interessiert das Verhältnis der Artikel 91b zu 104b. Wenn man sich ein HWP vorstellt, dann wäre das in der bekannten Form jedenfalls nach Artikel 91b künftig nicht mehr möglich, denn das war ja deutlich mehr als ein Forschungsförderungsprogramm. Laut 104b wäre es aber möglich, insbesondere wenn man die Hochschulen also in ihrer Universalität auch als Zentren meinetwegen von Wachstumskernen und dergleichen betrachtet, dann lässt sich ja der Investitionsbegriff noch weniger streng abgrenzen. Das hat mir sehr gefallen, was Kollege Meyer dazu gesagt hat. Wie stehen diese beiden Artikel zueinander? Denn auf der einen Seite könnte man natürlich, wenn man im 91b den Weg ginge, den Oberbegriff Wissenschaft zu verwenden, wie Herr Bode das vorgeschlagen hat, diese Sache sozusagen erledigen. Es wäre dann immer noch klar genug abgegrenzt zur Schule. Das ist ja wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Das betrifft ja Wissenschaft nun wirklich nicht. Das ist einleuchtend, dass man es an dieser Stelle abgrenzen kann. Mir ist einfach nicht klar, wie diese beiden Artikel zueinander eigentlich stehen, die letzten Endes so beschaffen sind, dass der eine etwas ausschließt, das der andere aber irgendwie doch zulässt.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Burchardt für die SPD-Fraktion.
Die nächste Frage geht an Professor Strohschneider. Herr Strohschneider, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement hingewiesen auf Probleme, die bislang in der politischen wie in der öffentlichen Diskussion nicht so deutlich geworden sind bezüglich der Universitätskliniken und der Hochschulmedizin. Meine Bitte wäre, könnten Sie noch einmal konkretisieren, welche Folgen Sie sehen, angesichts der geplanten Änderungen für die Hochschulmedizin, für die Qualität der medizinischen Forschung, für die Ausbildung der Mediziner, für die Gesundheitsforschung des Bundes und letztendlich auch für den Innovationsstandort Deutschland. Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Bode. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass es dringenden Klarstellungs- und Klärungsbedarf gäbe hinsichtlich ungeschriebener Zuständigkeiten. Betrifft das neben dem DAAD beispielsweise auch solche Bereiche wie die Benachteiligten, wie die Begabtenförderung, wie das Vorhaben Jugend forscht, wie die Projektförderung des Bundes? Welche Bereiche wären noch davon betroffen und welche Konsequenzen würden sich daraus ergeben, beziehungsweise was würden Sie vorschlagen, was zu tun ist, um Probleme zu vermeiden?
Vielen Dank, Frau Kollegin Burchardt. Jetzt der Kollege Weinberg für die Unionsfraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Herrn Kraus und die zweite Frage dann abweichend vom Fragenzettel an Herrn Professor Erhardt. Erste Frage hat zur Überschrift Wettbewerbsföderalismus. Es wurde ja in der Vorbesprechung häufig auf die Risiken für den Schulbereich hingewiesen. Also was dann zusammengefasst so formuliert wurde, die starken Länder, auch die reichen Länder werden noch stärker und die schwachen Länder und armen Länder werden noch ärmer. Ist denn diese These oder diese Prognose so richtig einzuschätzen? Oder ist es nicht so, gerade im Hinblick auch auf die Reform einiger Bundesländer in den letzten Jahren, dass möglicherweise dieser Wettbewerbsföderalismus eine Chance bietet, gerade für die schwächeren und kleineren Länder in diesem Bereich nachzuziehen? Und die zweite Frage geht an Professor Erhardt und betrifft mal einen Bereich, der noch nicht abgedeckt wurde, nämlich es wurde gesprochen über die Kompetenzverschiebung im Bereich des Rechtes, der Finanzen. Aber es gibt ja auch Entscheidungskompetenzen und diese Entscheidungskompetenzen werden ja dann auch verschoben, neben dem Bereich der Schule, auch für die Hochschule, zu den Länderparlamenten. Ist das nicht, wenn man das plakativ formulieren würde, eine Stärkung der Demokratie vor Ort, also eine Stärkung derer, die letztendlich für ihre jeweilige Region, für ihr Bundesland verantwortlich sind, also eine Stärkung der Landtage und damit auch eine direkte Zuständigkeit dieser Personen, dass also ein Mensch, ein Abgeordneter aus Bremen, auch die Dinge in Bremen entscheidet und nicht ein Abgeordneter meinetwegen aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus Bayern über diese Dinge entscheidet. Also zusammengefasst formuliert, stärkt die Föderalismusreform nicht auch den parlamentarischen Einfluss dann derjenigen, die direkt vor Ort die Verantwortung haben?
Vielen Dank. Jetzt nächste Fragesteller ist Herr Minister Stratmann für das Land Niedersachsen.
Meine Frage geht an Herrn Professor Kirchhoff und an Herrn Professor Vogel. Mir macht nun doch ein wenig Sorge, insbesondere Herr Vogel, Sie haben, wenn ich Sie zitieren darf, vorhin bemerkt, dass die Finanzverfassungsreform, die ausstehende Finanzverfassungsreform, quasi Conditio sine qua non sein im Vergleich zu den jetzt hier in Rede stehenden Tatbeständen. Wenn das so ist und man ja weiß, wieso wir jetzt noch nicht über die Finanzverfassungsreform reden, weil sie nämlich den erheblich schwierigeren Teil der beiden Reformen darstellt und offensichtlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als durchsetzbar schien. Machen wir dann nicht jetzt sozusagen den zweiten Schritt vor dem ersten, insbesondere wenn ich mir den 91b und den 143c nochmal vor Augen führe? Und gehen wir nicht ein erhebliches Risiko ein, dass wir jetzt handwerkliche Fehler begehen, die wir irgendwann mal bereuen? Und die letzte Frage wäre, sind Lösungen denkbar, die dieses Risiko minimieren? Herr Schneider hat hier Andeutung gemacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man den 91b und den 143c vielleicht zunächst mal vor die Klammer zieht und sie in direkte Abhängigkeit stellt zu dem Ergebnis, was wir dann im Rahmen der Finanzverfassungsreformdiskussion irgendwann mal haben werden. Und da unterstreiche ich durchaus die Bedenken, die hier vorgetragen worden sind, dass ich nicht daran glaube, dass wir die Finanzverfassungsreform die nächsten Monate auf den Tisch bekommen, sondern das wird mit Sicherheit einige Jahre in Anspruch nehmen, wahrscheinlich noch nicht einmal in dieser Legislaturperiode möglich sein.
Vielen Dank, Herr Minister Stratmann. Wir kommen damit in die Antwortrunde und es beginnt Herr Dr. Bode auf die Fragen der Kolleginnen Sager und Burchardt. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also zunächst zu der Frage Abweichungsrecht. Ich muss zugeben, dass ich als Verfassungsjurist größte Schwierigkeiten mit diesem, mit Verlaub gesagt, abenteuerlichen Instrument der Abweichungsgesetzgebung sowieso habe und ganz speziell jetzt auch noch mal hier bei diesem Punkt der Hochschulgesetzgebung. Ich habe allerdings auch Schwierigkeiten mit der Vorstellung, was der Bund eigentlich unter dem Thema Abschlüsse bundesweit verbindlich überhaupt regeln soll. Mir fehlt da die Fantasie. Ich meine, der wirklich ertragreiche Effekt des Bologna-Prozesses ist gerade die Diversifizierung, gerade die Autonomie, gerade die Unterschiedlichkeit der Grade. Es wird unübersichtlicher werden, ja, das schon, aber das ist gewollt. Es wird solche und solche Bachelor und Master geben, wie wir es auch in den USA kennen. Da käme keiner auf die Idee, darüber ein Gesetz zu machen. Also da setze ich mich vielleicht auch in Differenz zu anderen Kollegen. Ich halte das für gar keinen regelungsbedürftigen Vorgang. Das Gleiche gilt aus anderen Gründen für die Hochschulzulassung. Den lokalen Numerus Clausus etwa sollte der Bund, muss er nicht und sollte er auch nicht regeln. Den bundesweiten Numerus Clausus allerdings hat das Bundesverfassungsgericht de facto geregelt und zwar unumstößlich. Da müssen sich auch die Länder dran halten. Das können sie dann aber auch alleine. Also auch hier sehe ich eigentlich keinen wirklichen Bedarf mehr. Und unter den Bedingungen einer Abweichungsgesetzgebung würde ich dann eher vorschlagen, die beiden Punkte zu streichen. Allerdings hätte das Auswirkungen auf 104b. Und da muss man natürlich im Kopf behalten. Aber wenn denn noch was Wichtiges zu regeln gewesen wäre, aus meiner Sicht, dann das Dienst- und Besoldungsrecht. Aber das ist ja aus anderen Gründen herausgenommen worden. Also, ich empfehle, wenn es bei der Abweichungsgesetzgebung bleibt, die rechtzeitige Einführung eines Ausbildungsberufs Rechtspfadfinder, nämlich für solche Leute, die jeweils rausfinden und ausspähen, welche Vorschrift, welches Absatzes in welchem Land zurzeit noch gilt oder schon wieder gilt oder was der Bund darauf jetzt geantwortet hat. Ich halte es, wie gesagt, doch für ein Konstrukt, das also dialektische Ästhetik im höchsten Maße verkündet. So. Das möchte ich gerne auf die mir nicht gestellte Frage im Verhältnis 91b zu 104b eingehen und sagen, wenn die Änderung gemacht würde, die ich vorgeschlagen habe, ersetze Wissenschaft die Forschung durch Wissenschaft, dann wäre das meines Erachtens die Lex Specialis für alles, was Bundeshilfen im Hochschulbereich betrifft, freilich nur dort und nicht in der Schule. Und da gehören Sie meines Erachtens auch nicht hin. Zum Thema ungeschriebene Zuständigkeiten. Da muss ich als Jurist sagen, ohne die geht es nach wie vor nicht. Vieles, was bisher geschehen ist, darunter auch einiges, nicht alles, was der DAD tut, was die AVH tut, was die GTZ tut, die HIS GmbH, die gesamte Begabtenförderung, zeigen mir Sie irgendwo eine Vorschrift des Grundgesetzes, in dem das ausdrücklich legitimiert worden wäre. Das sind alles ungeschriebene und bisher auch akzeptierte Zuständigkeiten des Bundes. Es hat im Zuge der ersten Finanzverfassungsreform Ende der 60er Jahre ja den Versuch gegeben, das mal zu katalogisieren in dem sogenannten Flurbereinigungsabkommen, das allerdings dann nie abgeschlossen worden ist, wo auch die Kulturförderung des Bundes, soweit sie legitim ist, drin und vieles andere mehr. Ich will nur darauf hinweisen, diese Änderungen, die wir jetzt hier diskutieren, bereinigen nicht das gesamte Thema und es wäre deshalb wichtig, damit nicht e contrario falsche Schlüsse aus dieser Föderalismusreform gezogen werden, klarzustellen, dass das, was bisher da akzeptiert war, in diesem sogenannten gesetzesfreien Bereich, auch weiterhin akzeptiert ist. Wenn ich es kurz auf den DAD verwende, wir speisen unsere Zuwendungen ja aus verschiedenen Quellen, hauptsächlich auswärtige Kulturpolitik. Die kann man, Herr Steinberg, auf die Gesetzgebungskompetenz gründen, aber gelernter Verfassungsjurist würde Ihnen sagen, eine Gesetzgebungskompetenz ist noch keine Finanzierungskompetenz. Also ohne ungeschriebene Kompetenzen kommen wir selbst da nicht klar. Oder entwicklungspolitische Arbeit, die wir machen. Ich denke nicht, dass das in Zweifel gezogen werden sollte. Aber weil das so ist, wäre es auch außerordentlich verdienstvoll, wenn das im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens klargestellt werden könnte. Ich darf nur darauf verweisen, wir reden ja so viel über unseren regionalen und lokalen Wettbewerb. Der eigentliche Wettbewerb spielt sich doch international ab. Das ist doch die Champions League, in der wir spielen wollen. Und da kann ich nur sagen, unsere Wettbewerber machen sich diese Probleme nicht. Auch etwa die USA, die ja oft dann zitiert werden, als ausgesprochen dezentral organisiertes Staatswesen, haben überhaupt keine Schwierigkeit, wenn sie national ein Thema für wichtig erachten, Geld in die Hand zu nehmen, daraus ein Programm zu machen und dieses dann auch zu implementieren. Und zwar mit denen, die wollen. Und die nicht wollen, also gerade jetzt liegen im Kongress wieder eine Reihe solcher Programme vor, zum Beispiel zur Förderung der Fremdsprachen oder zur Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts in den USA, an dem es wirklich mangelt. Also gar kein Problem. Freilich haben die einen Artikel 1 in ihrer Verfassung, wonach es Aufgabe des Bundes ist, to provide for the welfare of the nation. Das haben wir nicht, aber weil wir es nicht haben, brauchen wir hier und da die Akzeptanz ungeschriebener Zuständigkeiten.
Vielen Dank, Herr Dr. Bode. Jetzt Frau Dr. Ebel-Gabriel auf die Frage der Kollegin Sager.
Ja, vielen Dank. Vielleicht strapaziere ich meine Fantasie, was die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung für die Abschlüsse angeht zuerst. Ich will zunächst einmal ganz deutlich sagen, ein einheitlicher Rahmen bedeutet keine Regelung im Detail. Es ist völlig selbstverständlich, dass wir eine wachsende Vielfalt an Studienangeboten in der Ausgestaltung dieser Angebote brauchen. Wir haben auch einen ausgesprochenen Wettbewerb darin. Und mein Anliegen ist nicht, diesen Wettbewerb zu beschneiden, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen er funktionieren kann. Zum Funktionieren gehört aber zweierlei. Dass die Hochschulen die Möglichkeit haben, sich auf die Qualität der Lehre in diesem Wettbewerb zu konzentrieren und dass es einen Wettbewerb um die besten Studierenden gibt und deshalb Mobilität unbedingt möglich ist. Mobilität, und damit fange ich an, setzt Transparenz voraus. Wir haben die angelsächsischen Systeme immer wieder beschworen. Wir haben dort eine Vielfalt der Studienangebote, die in umfangreichen Publikationen dargelegt werden. Wir haben aber ganz klar eine einheitliche Struktur der Abschlüsse, in denen man sich orientieren kann, in denen man auch feststellen kann, wie erbrachte Studienleistungen transferiert werden können und die man auf dem Arbeitsmarkt vermitteln kann. Ich glaube, dass wir das brauchen, vor allen Dingen, weil der Bologna-Prozess, um diese Frage gleich mit aufzunehmen, diese Art von Verbindlichkeit der Struktur nicht vorgibt. Das ist ja auch immer wieder diskutiert worden. Die Länder haben sich verpflichtet, die Bologna-Reform umzusetzen. In welcher Weise das geschieht, ist aber durchaus individuell ausgestaltbar. Wenn wir uns jetzt vorstellen, was das Abweichungsrecht mit sich brächte, dann hieße das zum einen, dass ein Studierender, wenn er sich informiert, was kann ich denn machen, nicht nur unterschiedliche Studienstrukturen für die gleiche Disziplin vorfindet, unterschiedliche Abschlüsse, unterschiedliche Programme darin, sondern dass auch die Hochschulen sich auf einen permanenten Wechsel einstellen müssten. Da haben wir also die Vorgabe, Bachelor-Master-Struktur in, sagen wir mal, der Informatik oder einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin einzurichten. Danach wird die Studienstruktur eingerichtet, die der Bezugsfächer Mathematik etwa auch. Nach 2 Jahren beschließt das Land, dass das deutsche Diplom doch eigentlich nicht verloren gehen sollte, nachdem die letzten alten Studiengänge ausgelaufen sind. Nur macht von dem Abweichungsrecht oder auch nach 6 Monaten nach dem Abweichungsrecht von dem Abweichungsrecht Gebrauch. Die Hochschulen stellen sich um, fahren jetzt parallel, da es einen Anspruch der Studierenden gibt, weiter zu studieren, wie sie angefangen haben, studienbegleitende Prüfungen und Abschlussprüfungen, unterschiedliche Modulstrukturen und so weiter. Das Gleiche kann dann nochmal retour und in Endschlussschleifen gehen. Und dann noch die Informationen über die Studienleistung an den Inhalten des Studiums zu orientieren und das nach außen zu transportieren, wo schon die Struktur unklar ist, das wird ein Wettbewerbshindernis erster Güte. Das, glaube ich, können wir uns wirklich nicht leisten. Bei der Zulassung gilt ein ähnliches Grundprinzip. Das Grundprinzip ist, nur in der Tat das übergreifend zu regeln, was wirklich der Vergleichbarkeit bedarf. Aufnahmeverfahren, Auswahlverfahren, die Gestaltung von Zulassungskriterien im Einzelnen müssen in wachsendem Maß Aufgabe der Hochschulen sein. Wir würden uns nicht so intensiv für eine Neuordnung der ZVS und für die Etablierung von Prüfungsverfahren, von Testverfahren einsetzen, wenn wir daran nicht glaubten. Wir hätten auch nicht so intensiv für die Erhöhung des Anteils, des prozentualen Anteils der Studierenden gestritten, die die Hochschulen selbst auswählen können. Aber solange das Bundesverfassungsurteil, das hier schon mehrfach zitiert worden ist, gilt, solange muss die Kapazität festgestellt werden. Und wenn wir das nicht in Einvernehmen einheitlich tun, dann werden wir im Zweifelsfall zu einer Rechtsprechung kommen, die sich an dem für die einzelnen Länder oder für die Hochschulen ungünstigsten Beispiel, nämlich der Maximalkapazität, orientiert. Das können wir nicht wollen. Und wenn man das Ganze zusammenzieht, dann kann man vielleicht sagen, ein Staatsvertrag tut's auch. In welcher Form wir Einheitlichkeit herstellen, ist ein sekundäres Problem. Aber wenn es so ist, wie Sie selber gesagt haben, dass es die Länder sind, die sich zum Bund zusammengeschlossen haben, dann kann ich nicht verstehen, warum eine Bundesgesetzgebung mit Zustimmung des Bundesrates so sehr des Teufels sein soll, wo wir doch wissen, wie schwer es ist, auf der Ebene der KMK Konsens herzustellen.
Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf Herrn Professor Dr. Erhardt auf die Fragen des Ministers Professor Olberts und des Kollegen Weinberg.
Ja, es geht wieder um die Abschlüsse und die Hochschulzulassung. Der Bund legt die Kategorien sozusagen fest, also die Abschlussbezeichnungen, die allgemeinen Standards. Damit ist die Kategorisierung vorgegeben und die Länder haben nun die Möglichkeit, hernach abzuweichen. Das Hernachabweichen heißt ja nicht unbedingt, dass man sich mit der Kategorisierung nicht einverstanden erklärt, sondern neuen Entwicklungen rascher Rechnung tragen kann. Die KMK selber hat ja ein Verzeichnis ihrer Hochschulabschlüsse. Es ist im Grunde genommen alles da, Freilich muss man bei der Fortschreibung immer rechtzeitig darauf achten, dass es auch möglich ist, also zum Beispiel der Diplom-Jurist von den Fachhochschulen auch verliehen werden kann und nicht nur von den Universitäten, wenn dies so verstanden wird. Im Übrigen meine ich, dass die Einheitlichkeit weitgehend durch Bologna, das sich hier allmählich durchzusetzen beginnt, vorgegeben ist mit Bachelor und Master. Es hängt dann wesentlich wiederum von den einzelnen Hochschulen, den Ländern ab, die Standards, die dafür notwendig sind, einzuhalten. Im Übrigen kann ich nur meine Vorredner unterstützen, inhaltliche Profilierungen dürfen dadurch nicht ausgeschlossen sein. Und zu glauben, die Mobilität wird allein durch die Bezeichnung vorgegeben, also die internationale Mobilität, ist natürlich ein Irrtum. Ich darf auf mein Fach verweisen, Rechtswissenschaft. Diese Mobilität wird dadurch vorgegeben, dass Bayern und Baden-Württemberg Platzziffern haben. Und wer in Baden-Württemberg mit einem Vollbefriedigen die Platzziffer 7 hat, der ist absolut konkurrenzfähig. Und wer in manchen Bundesländern ein Gut hat und keine Platzziffer, der wird von den internationalen Anwaltskanzleien zunächst einmal befragt. Es ist bei den Beschäftigern bekannt, wie die einzelnen Benotungen und Abschlüsse jedenfalls in der Jurisprudenz einzuschätzen sind. Aber ich halte es zunächst mal für ein interessantes Modell, dass man wirklich verfassungsrechtlich mal ausloten muss, ob es nicht sinnvoll ist, eine Vorgabe zu machen, von der abgewichen werden kann. Zweitens, bei der Hochschulzulassung. Bei der Hochschulzulassung haben wir in der Tat das Problem, dass die Kapazitätsverordnung und die curricularen Normwerte eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir keine vernünftige Betreuungsqualität und zwar insgesamt in der Bundesrepublik haben. Und man darf nur an die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung erinnern, wo eine Hochschule versucht hatte, ihre eigene Zulassungszahl so festzustellen, so festzulegen, dass eine niveauvolle Ausbildung garantiert sei. Daraufhin haben auf der Basis des geltenden Rechts, nicht nur des Artikel 12, sondern des geltenden Rechts natürlich die Verwaltungsgerichte entschieden, die bloße Niveaupflege sei nicht Sache der Hochschulen. Das lasse man sich mal auf der Zunge zergehen und sage dies einem Ausländer. Nicht nur im angloamerikanischen Raum. Die bloße Niveaupflege ist nicht Sache der Hochschulen. Ich denke, dass über diese Regelung es möglich wird, nicht nur festzulegen, dass Abitur und vielleicht dann noch ein Seiteneingang die Voraussetzung ist, sondern dass die Länder auch selber mit ihren Hochschulen zusammen die Möglichkeit haben, die Kapazitäten pro Studiengang festzulegen. Und da teile ich voll die Auffassung von Herrn Professor Wörner. Dies kann auch im Rahmen von Hochschulpakten, von Vereinbarungen zwischen den Ländern und den Kultusministerien mit Zustimmung der Landtage und den Hochschulen geschehen, dass man durch die Kenntnis vor Ort sagt, wir brauchen hier eine bestimmte Zulassungszahl, um das Niveau zu garantieren. Meine Damen und Herren, wir können nicht mehr so tun, als ob wir die Spielregeln im nationalstaatlichen Biotop vereinbaren könnten. Die Treiber sind die Weltbesten und wir müssen Bedingungen, Systembedingungen und Rahmenbedingungen haben, die es erlauben, dass mindestens diejenigen Hochschulen, die dies wollen, mithalten können. Und dazu gehören im Grunde auch Eingangsprüfungen und Eingangstests, die auch nicht einheitlich sein müssen, sondern wo man je nach der Funktion, die die einzelne Hochschule hat, zwischen den Verantwortlichen in den Ländern und den Hochschulen vereinbart werden kann, wie hoch beispielsweise die Kapazität festgelegt werden soll und ob dieses auch sachgerechte und fachgerechte Kriterien für die Auswahl von Studierenden sind.
Vielen Dank. Herr Professor Erhard, jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Fragen des Ministers Professor Olberts und des Ministers Stratmann. Bitte schön.
Dankeschön. Herr Minister Olbert, Sie hatten das Verhältnis 91b und 104b angesprochen. Das lässt sich systematisch natürlich sehr leicht auseinandersetzen, aber wir kriegen dann ein Problem. Erstmal zur Systematik. Der 91b ist eine Kompetenz zum Zusammenwirken. Wir dürfen den nicht sozusagen auf die Finanzierungsfunktion zurückführen. Das kann sein Planen, das kann sein Verwalten, Strukturieren und so weiter. Während 104b eine reine Finanzhilfe ist, also eine reine Finanzierungskompetenz, Transferkompetenz vom Bund zum Land, sonst gar nichts. Da ist der 91b also viel weiter. Zweitens, 91b bedarf einer Vereinbarung, ist also auf Konsens angelegt. 104b, das geht aufgrund einer Vereinbarung oder aufgrund eines Gesetzes. Da soll also der Bund sozusagen die Vorlage haben. Er soll einseitig bestimmen können. Insofern ist da auch ein Unterschied. Dritter Unterschied, 91b meint eine dauerhafte Finanzierung im Bereich Forschung und Hochschulbau, und der 104b ist ja degressiv angelegt, zeitlich begrenzt, ist auf das Haushaltsjahr bezogen, ist also eine Finanzhilfe, die regelmäßig sehr schnell aufhören soll, die mehr punktuell wirken soll. Das sind die Unterschiede. Jetzt ist natürlich klar, die können sich auch mal überschneiden. Und grundsätzlich darf der Bund, wenn er denn finanzierend mitwirken will, sich den rechtlich gesehen den Kanal aussuchen, der vorhanden ist. Also die stehen nicht in einem Verhältnis der Exklusivität zueinander, sondern man kann den Kanal suchen, mit dem es gerade geht. Das wäre vielleicht die systematische Gegenüberstellung. Ich glaube aber, jetzt habe ich Ihr Problem noch nicht ganz beantwortet. Sie meint den 104b Absatz 1 am Ende, die Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung. Sperrt das auch eine Finanzierung nach 91b? Das ist nach der Entwurfslage nicht so ganz klar. Man könnte sagen, also ich kann Ihnen nur mal die Argumentationsstränge zeigen. Man könnte sagen, der 91b ist, weil er Wissenschaft betrifft, spezieller. Und deshalb darf er durchgeführt werden, auch wenn 104b das eigentlich nicht erlauben würde. Man kann aber genauso sagen, man guckt von außen auf den Finanztransfer und sucht dann, ob es irgendwo eine verfassungsrechtliche Sperre gibt. Und dann finden wir die im 104b am Ende, Absatz 1 am Ende, und dann ist das gesperrt. Also die Frage ist so ganz eindeutig nicht zu beantworten. Man muss allerdings sagen, es gibt wohl nur einen Konflikt, wenn sich jemand nur mit Finanzierung beschäftigt. Da würde ich sagen, wird der 91b wohl missbraucht, wenn es eine reine Finanzierungskompetenz hat, weil Mitwirken drinsteht. Das muss mehr sein. Da muss das Finanzieren sozusagen das sein, was mitkommt. Da muss erst mal im materiellen, sachlichen Bereich der Schwerpunkt liegen. Das ist jetzt vielleicht eine sehr vorsichtige Auslegung eines sich abzeichnenden Konflikts. Aber wir sagten ja, die Verfassung, es wurde ja auch schon beklagt, dass sie sowieso schon sehr wortreich ist, geradezu geschwätzig ist, dann muss man vielleicht diese Konflikte auch offen lassen, und wir haben durchaus Wege, wie die entschieden werden. Herr Minister Stratmann, die Finanzverfassungsreform, wenn sie nicht kommt, tun wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Es wurde bereits schon gedacht, irgendwo muss man anfangen. Und in der Kommission war auch erste Überlegung, tun wir nicht alles. Und ich muss ganz offen sagen, dann hat man gesagt, wir machen nicht die Finanzverfassung. Und ich habe mich persönlich darüber geärgert und sage, wenn wir das tun, dann stemmen wir doch alles und jetzt machen wir ein Stück aus einem Guss und es wird rund und schön und alles freut sich. Je länger ich in dieser Kommission saß, desto mehr wurde mir klar, dass es richtig war, abzuschichten. Und dann, wenn man nicht beides zugleich stemmen kann, also wenn man sagen muss, machen wir die Finanzen oder den materiellen Teil, dann ist es natürlich richtig, den materiellen Teil zuerst zu machen. Bund und Länder haben nicht ihr Geld als eigenen Besitz. Die Steuern werden für die Aufgabenerfüllung bezahlt. Die Aufgabenerfüllung ist der Vorrang. Ich sage immer meinen Studenten, die Finanzverfassung, eine Folgeverfassung. Die kommt erst, die Regeln kommen erst, wenn die Aufgaben, wenn die Verfahren fest sind. Also die wird sozusagen nachgezogen, wie der Traktor den Anhänger zieht. Müssen dann die materiellen Sachbereiche mit Leben erfüllen und müssen auch Aufgaben adäquat natürlich ausfallen, die Finanzierung. Aber dann muss man sich doch erst in einer Strukturreform Gedanken machen, wer soll was tun, und nicht erst sammeln wir mal das Geld ein und dann überlegen wir uns, was wir damit tun. Darum finde ich das schon ganz richtig. Sie hatten auch mehr praktische Bedenken natürlich. Wie stehen wir dann nachher da, wenn wir jetzt eine Aufgabenreform machen, nachher kommt die Finanzreform nicht. Also einmal, hin und wieder kommt ja doch eine Finanzreform, 1955, 1969, dann wurde es ein bisschen still. So ganz unmöglich ist das nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen naiver Wissenschaftler und Optimist, aber ich glaube, dass das durchaus schon möglich wäre. Dann haben wir ja einen derartig langen Vorlauf, 2013, 2019. Das Memento 2013, nochmal überlegen, was die Länder vom Bund bekommen, dass er eine Warnflagge ist. Und 2019, das geht über mehrere Legislaturperioden, also irgendwann muss das doch mal möglich sein. Und als letztes, das ist jetzt so ein bisschen die Beruhigungspille. Selbst wenn es nicht klappt oder nicht schnell genug klappt in den nächsten Jahren. Wir haben, was die Umsatzsteuerverteilung angeht und Finanzausgleich angeht und auch noch an anderen Bereichen. Wir haben auch einige Stellschrauben in der Verfassung, die wir einfach gesetzlich bedienen können. Also wenn wirklich kurzfristig Not am Mann ist, lässt sich da durchaus abhelfen. Aber das ist natürlich nicht die große Lösung, die ich will.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Jetzt Herr Kraus auf die Frage des Kollegen Weinberg.
Ja, Herr Abgeordneter Weinberg, eine Wettbewerbsdynamik hat es im deutschen Schulwesen lange Zeit nicht gegeben. Man ist immer davon ausgegangen, dass die 11 beziehungsweise später 16 Bundesländer alles schon richtig regeln werden. Es war ein reichlich naives Bonafide-Prinzip, das da bis hinein in die 90er Jahre herrschte. Ergebnisse waren beispielsweise eine für meinen Geschmack viel zu liberale Regelung 1993 mit dem sogenannten Orientierungsrahmen, also der gegenseitigen Anerkennung mittlerer Schulabschlüsse, war das endlose Hickhack mit den vielen Substituierungsregelungen bei den Abiturvereinbarungen 1987 und 96. Da kam keine Dynamik auf. Ich darf nur an ein Beispiel erinnern, muss das Bundesland jetzt nicht unbedingt nennen. 1997, als man sich in Dresden dann geeinigt hat in der KMK zum Thema Abitur, hatte ein Bundesland, ein Stadtstaat, die Regelung von 1986 überhaupt noch nicht umgesetzt. Also der Wettbewerb war nicht da, weil es die Kriterien nicht gab, weil es die Bilanzen nicht gab. Nun haben wir durch PISA keine umfassenden, aber zumindest in Teilbereichen, wo es messbar ist, Bilanzen und Kriterien. Und seit wir sie haben, ist Wettbewerbsdynamik in Gang gekommen. Und das ist eine Leistung der 16 Bundesländer und auch der Kultusministerkonferenz, die ich oft genug auch kritisiert habe, aber der man auch zugute halten muss, dass sie doch relativ rasch reagiert hat. Und das Ergebnis ist ja bekannt. Deutschland hat sich von PISA 2000 auf PISA 2003 doch so weit verbessert, dass wir in 2 von 4 Testbereichen das vielgerühmte Schweden erreicht haben. Beispielsweise. Übrigens, mehr war ja nicht drin. Die ganze PISA-Wahrheit vom Jahr 2000 ist im Dezember 2002 gekommen. Und dann konnten Reformen gar nicht mehr viel greifen, denn im März, April, Mai 2003 stand ja schon die neue PISA-Testung an. Also das Gymnasium hat sich um 40 Punkte verbessert von 2000 auf 2003. Einzelne Länder haben sich gewaltig verbessert. Wenn ich alleine die Rankingskala anschaue, Herr Minister, Sachsen-Anhalt, Ihr Land hat sich von einem hinteren Platz in einen vorderen Mittelplatz verbessert und so weiter mehr. Der Hintergrund dafür war, dass die Länder Konsequenzen gezogen haben, zum Beispiel Jahrgangsstufentests eingeführt haben, die Bilanzen nicht mehr gescheut haben und die Kultusministerkonferenz ein 5-Punkte-Programm aufgelegt hat, das auch umgesetzt wurde. Aber noch ein Gedanke mit hinzu, was die Wettbewerbsdynamik betrifft. Ein entscheidendes Wettbewerbselement sind aus meiner Sicht, und das zeigt ja, glaube ich, auch die Erfahrung der letzten Jahre, natürlich Landtagswahlen. Diese wurden zuletzt auch im Bereich Bildungspolitik mitentschieden. Das muss man einfach mal so sehen. Ich nenne die Länder Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Dort ist Dynamik in Gang gekommen. Wenn ich nur 2 Beispiele herausgreife, Einführung von Zentralprüfungen, eine erhöhte Unterrichtsdichte, eine Unterrichtsgarantie und so weiter mehr. Also ich will damit sagen, der Wettbewerb um richtige Konzepte im föderalen System und natürlich um Wählerstimmen hat längst begonnen und zeigt Früchte.
Vielen Dank, Herr Kraus. Jetzt Herr Professor Strohschneider auf die Frage der Kollegin Burchardt.
Ja, vielen Dank. Die Frage war ja, ob ich die Effekte der Föderalismusreform auf die Universitätskliniken noch etwas beschreiben kann. Ich will nur sagen, im Blick auf die bisherige Debatte, dass ich mich wie auch vorher nicht zu föderalismustheoretischen Finanzverfassungsgrundsatzfragen und so weiter äußere. Wir haben nämlich 2 Ebenen in der Diskussion, die sozusagen füreinander einstehen und ineinander übergehen. Es gibt auch eine wissenschaftspolitisch-praktische und nur auf der will ich mich äußern. Auf der muss man sagen, dass natürlich die Universitätskliniken auch jetzt schon ein Problem haben, die ökonomisch Anforderungen eines wettbewerblich agierenden Krankenhaussystems mit den Bedingungen wissenschaftlicher Forschung und akademischer Lehre abzugleichen. Und das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, würde ich zunächst mal sagen. Das ist ja auch anerkannt, sonst gäbe es keine bundeseinheitliche Approbationsordnung und ein paar weitere solcher Indizien. Ich glaube, dass man im Wesentlichen die Effekte auf 2 Ebenen beschreiben kann. Das eine würde ich mal Gütesiegel nennen und das andere ist die Frage der Investitionen. Mit der Föderalismusreform fällt das HBFG weg. Und der Anhang zum HBFG ist sozusagen das Gütesiegel, das gesagt hat, was ist ein Hochschulklinikum und was ist kein Hochschulklinikum. Das wird wegfallen. Das wäre als solches verkraftbar. Es wird auch wegfallen, sozusagen die materielle Grundlage dieses Gütesiegels. Die materielle Grundlage dieses Gütesiegels, tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrats dazu, was in diesen Anhang aufgenommen wird. Und die turnusmäßige, die periodische Begutachtung der Einrichtungen, kritische Begutachtung der Einrichtungen im Hinblick darauf, halten Sie den Standard. Das ist ein entscheidendes Qualitätssicherungsinstrument im alten Verfahren gewesen. Und man muss sich eine Alternative überlegen, glaube ich, im Ernst. Eine Alternative für dieses Qualitätssicherungsverfahren. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, dann scheint mir, dass das, was im Föderalismusreformbegleitgesetz dazu ausgeführt ist, dass nämlich im Sozialgesetzbuch 5 und an anderen Stellen das so geändert wird, dass der Status der Universitätskliniken künftig davon abhängt, ob sie durch das Land nach den landesrechtlichen Vorschriften als Hochschulkliniken anerkannt sind, das ist noch kein beschriebenes Qualitätssicherungsverfahren. Das kann man sich irgendwie so vorstellen. Man kann sich auch leicht vorstellen, was mir besonders einleuchten würde, sozusagen als Qualitätssicherungsverfahren. Deswegen muss ich es vielleicht an dieser Stelle gar nicht sagen. Wenn aber die finanzielle und die inhaltliche Verantwortung allein bei den Ländern liegt, und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dann gibt es, glaube ich, schon das Problem, dass der Kostendruck auch der ja zu Privatisierungsüberlegungen führt, auch zu materiellen Privatisierungsüberlegungen, dass er dazu führt, dass das Risiko des Absenkens von Kapazitäten und auch das Risiko des Absenkens von Qualitäten sozusagen ein ernsthaftes Risiko ist in der gegenwärtigen Situation. Es ist ja immer so in der Medizin, weil sie sozusagen mit dem Gesundheitssystem, also Hochschulmedizin und an der Schnittstelle von Gesundheitssystem und Wissenschaftssystem liegt, dass das eine Risiko und das andere, die andere Gefahr betrifft die Investitionsfinanzierung in der Universitätsmedizin. Die 700 Millionen aus 143c ohne Gegenfinanzierung der Länder oder ohne gesicherte Gegenfinanzierung der Länder werden nicht ausreichen, den Investitionsbedarf von Hochschulen und Universitätskliniken zu decken. Dann gibt es Nebeneffekte, weil die 1,5 Millionen Bagatellgrenze wegfällt, werden unter diesen 700 Millionen vergleichsweise mehr kleinere Vorhaben finanziert werden in Zukunft. Das heißt, dass die großen und teuren Vorhaben, von denen ein beträchtlicher Teil in der Medizin ist, dann in einer schwierigeren Situation sind. Und nicht sichergestellt ist eine Gegenfinanzierung auch bei den Forschungsbauten und Großgeräten nach 91b, also bei der 30%, bei den 300 Millionen. Und da ist es ja so, da muss man auch bedenken, dass die medizinischen Großgeräte in aller Regel der Krankenversorgung und der Forschung und Lehre mitgenutzt werden, sodass die dann nur teilweise über den 91b kofinanzierungsfähig werden, weil der eben Zusammenarbeiten nur im Bereich von Forschung und Lehre, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, ermöglicht. Das heißt, insgesamt wird die Föderalismusreform in der gegenwärtigen Form, so befürchte ich, dass erhebliche Investitionsdefizit in der deutschen Hochschulmedizin weiter vergrößern. Und das hat dann, jetzt kann man sozusagen Abwärtsspiralen-Szenarien machen, das hat Auswirkungen auf die Qualität der Arztausbildung und es hat Auswirkungen auf die Quantität der Arztausbildung. Es gibt Flächenländer, die nicht mehr sozusagen die medizinische Versorgung in der Fläche sicherstellen können und es hat Auswirkungen auf die Qualität der Forschung. In einem enorm kompetitiven Wissenschaftssystem in der vorklinischen Forschung ist die deutsche Hochschulmedizin immer noch gut. In der klinischen Medizin ist sie noch nie so richtig gut gewesen und besser geworden ist sie in den letzten Jahren nicht. Und dass sie durch die Föderalismusreform befördert würde, das, glaube ich, darf man füglich bezweifeln. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Strohschneider. Jetzt abschließend Herr Professor Dr. Vogel auf die Frage des Ministers Stratmann.
Ich will gerne antworten und anschließen an das, was Herr Kirchhoff dazu vorhin schon gesagt hat. Finanzreform und Föderalismusreform gehören für mich zusammen. Und das Beste wäre natürlich gewesen, man hätte sie auch zusammen verabschiedet. Wenn das nicht geht, dann darf man nicht das eine zurückstellen, bis das andere kommt, denn dann wird das andere zurückgestellt, bis das eine kommt. Und wenn, dann muss man in der Tat mit dem materiellen Teil beginnen. Aus Gründen, die Herr Kirchhoff gesagt hat, aber auch aus dem zusätzlichen Grund. Die Finanzreform, die ja auch nicht nur der Bildung dient, sondern den ganzen Bereich umfasst, wird vor enormen Schwierigkeiten stehen. Es ist vorhin mal in anderem Zusammenhang gesagt worden, für ein Maßnahmenbündel bräuchte man 16 Milliarden und man glaube nicht, dass da die Länder sie hätten. Ich glaube auch nicht, dass der Bund sie hat. Denn das, was wir heute früh von Herrn Biedenkopf gleich zu Anfang gehört haben, heißt ja, dass zwar die Verteilung sich ändern wird, aber nicht die Masse wesentlich wachsen wird. Und es ist gar keine Frage, wenn man bei der Finanzreform die Bildungsreformfragen erörtern muss, haben wir die wesentlich schwächere Position, wie wenn man jetzt zunächst das regelt und dann ja schlechterdings nicht mehr von der getroffenen Regelung hinsichtlich der Föderalismusreform zurück kann. Aus diesem Grund, wenn es nicht zusammengeht, beginnen mit dem materiellen Teil und dann den Kampf um das Finanzielle. Sie haben zweitens gefragt, man das Risiko mindern könne. Da kann ich nur sagen, es ist ja vorhin gelegentlich mal im Vormittag angeklungen, wenn es einen Weg gibt, statt dieser ominösen Zahlen 13 und vor allem 19 hineinzuschreiben bis zur Finanzreform einer abschließenden. Das ist vorgeschlagen worden in ein oder zwei Fällen. Das halte ich in der Tat, muss überlegen, wie das rechtssystematisch geht, das ist jetzt nicht meine Aufgabe im Augenblick, das halte ich in der Tat als eine denkbare Bindung dieser beiden Reformmaßnahmen aneinander. Aber wichtiger ist mir, dass wir um Gottes Willen nicht auf die Idee kommen, bis zur Finanzreform zu warten. Dann sind die Karten aller derer, die es um Bildung und Wissenschaft in Deutschland geht, mit Sicherheit schlechter wie gegenwärtig.